Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 14. Folge Licht im Schacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute die Nummer gelesen habe, wir sind schon bei Folge 14, da konnte ich selber kaum fassen und möglicherweise die Zuhörer haben auch nicht glauben können, dass wir es schaffen, dass wir es auf die Ketten kriegen, 14 Folgen hier zu produzieren und wir haben es, ich muss ganz ehrlich sagen, selber nicht geglaubt. Noch dazu, nachdem wir nach der 10. Folge gesagt haben, da ging es ja um Tod und Sterben und so weiter und gesagt, wer weiß, ob wir überleben als Erstgeborene. Aber wir haben überlebt, es gibt die 14. Folge und auch heute wird es wieder spannend, wir gehen rein in den Römerbrief. Zu Paulus, also wenn man zwei Bücher vielleicht in der Bibel auf jeden Fall lesen sollte, dann ist es ein Evangelium, Johannes zum Beispiel oder auch ein anderes, Matthäus?
Lieber Lukas.
Lukas. Okay, also wenn man ein Buch, ein Evangelium lesen sollte, dann wäre das Lukas. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall auch den Römerbrief gelesen haben, weil dort ganz viel vom Glauben auch erzählt wird. Und da werden wir dann gleich ins Gespräch kommen. Aber vorher, weil es heute in unserem Text viel um Altes geht und Neues, altes Leben, neues Leben und immer dieser Wechsel, habe ich mal eine Frage an dich, David, mitgebracht. Und zwar, gibt es möglicherweise ein Foto von dir, bei dem du hoffst, dass es für immer begraben bleibt? Also, dass es niemals jemand sieht?
Auf jeden Fall, ich zeig dir das. Das ist wirklich krass.
Ach, du hast sogar dabei.
Es
ist ja deine digitalisiert schon. Das ist manchmal gefährlich, ne? Das wird abgegriffen und zack landet das in den sozialen Netzwerken.
Achtung.
Ach du Scheiße. Das bist du.
Das bin ich.
Also ich will es euch ganz kurz für die Zuhörer beschreiben. Also ich sehe einen Mann, einen jungen Mann ohne Bartwuchs. Jetzt hat ja der David ziemlich viel Bartwuchs. Und er hat lange Haare, die ihn bis an die Lippen gehen, sage ich mal. Und die rahmen sein Gesicht und hängen so über ein Auge. Also aus dem einen Auge kann er kaum rausgucken. Und hinten liegen sie... Ja, glatt bis auf die Schultern. Also, Freunde, es sollte versteckt bleiben, dieses Bild.
Ist wirklich furchtbar. Ich habe kurz überlegt, meine Frau hat mir noch geraten, mein Konfirmationsfoto. Ich hatte einen hellen Anzug an und hatte so blonde Strähnchen. Also, damals war das modern, die Backstreet Boys oder wie die hießen, hatten das auch. Das war so eine Frisur in den späten 90ern oder 2000ern. Aber heute würde ich, also heute finde ich es peinlich. Ich finde auch das Foto heute peinlich. Diese langen Haare bis zu den Schultern, die irgendwie immer fettig aussahen, auch frisch gewaschen. Keine Ahnung, das war aber so eine Phase der, weiß nicht, Teenager. Ich wollte einfach anders sein. Also keine Ahnung, so eine Rebellionsphase war das.
Na, hast du das jetzt irgendwie aus dem Fotoalbum abfotografiert?
Nee, oder das digital? Nee, das gibt's digital.
Ach so.
Aber es sollte niemand sehen.
Nicht schlecht. Ich fände es ganz gut, bei WhatsApp würde ich das gerne als Hintergrundbild einspeichern für dich.
Also lieber nicht.
Oder deinen Kontaktnamen sozusagen. Ich habe auch kurz für mich überlegt selber und habe so gedacht, es gibt möglicherweise Fotos von mir, auf denen ich ein rosa Tütü trage, blaue Haare habe und ein Piercing habe. Und der ganze Grund, wie dieses Foto zustande gekommen ist, ist folgender. Als ich neu angefangen habe in der Jugendarbeit, gab es eine Jugendevangelisationswoche in Flöha. Und ich sollte die Moderation mit noch jemandem übernehmen, mit der Theresa. Und es ging am Anfang darum, um Geld zu sammeln für die Jugendwoche, um die Bands zu bezahlen und dies und das und was du alles machst. Und da wurden Dinge versteigert und ich habe gedacht, ich versteigere
dein Körper.
Mein Körper wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt. Nee, aber ich habe gesagt, wenn wir so und so viel Geld zusammenbekommen, dann moderiere ich einen Abend im rosa Tütü. Wenn wir so und so viel Geld zusammenbekommen, dann würde ich mir die Haare blau färben. Und wenn wir so und so viel Geld zusammenbekommen, würde ich mir ein Piercing stechen lassen. Also nur für diese Woche. Und am Ende ist so viel Geld zusammengekommen, also über 1000 Euro, was die Jugendlichen gespendet haben, um das sehen zu können, dass ich alles dreist gemacht habe. Also im rosa Tütü mit blauen Haaren und gepiersten Lippen habe ich sozusagen einen Abend moderiert. Und möglicherweise, ich bin mir ziemlich sicher, wird es davon Fotos geben, aber leider liegen die nicht in meiner Hand. Ich weiß nicht, wer da noch welche hat und ich hoffe, dass sie einfach verborgen bleiben.
Ah, das wäre jetzt ja mal ein Aufruf in die Community, wer das Foto hat, das würde ich schon gerne mal sehen. Weil es ist schon unfair, dass ich dir hier mein peinliches Foto zeige und du hast nichts mit.
Keine Ahnung, wo das gelandet ist, weil vielleicht hatten wir damals noch, das war 2014, da hatten wir auch schon digital fotografiert. Das müsste eigentlich in digitaler Form auf jeden Fall da sein. Es hätte mich aber selber mal wieder interessiert, wie mir blaue Haare stehen. Also es war ja auch ein übelster Eiertanz. Ich habe mir das damals sehr einfach vorgestellt, dachte, du gehst zum Friseur und dann tun die dir irgendwie so blaue Pomade reinkneten und dann sitzt du halt dort eine Stunde mit Alufolie auf dem Kopf und dann ist gut. Aber nee, du musst es erst wasserstoffblond färben lassen. Und das hat schon erstmal gedauert, also mit Alufolie und allem drum und dran und dann gab es das Blau. Und Blau ist wohl so, dass das auch nicht lang hält. Also es sah bei Zeiten dann auch scheiße aus.
Aber es ist ja auch gut, oder, dass es nicht lang hält?
Ja, aber das Zwischen, also Rischblau sieht ja noch relativ gut dann aus oder hat irgendwie was, aber dieses, es wäscht sich langsam raus und es sieht irgendwie fleckig, scheckig, blau, blond, blub aus. Das war am Ende nicht so geil, sag ich mal so.
Dazu hätte ich auch noch eine Story, wenn du das gerade erzählst. Und zwar, wir hatten mal irgendwann zu JG-Zeiten, gab es eine Wette. Ich weiß nicht mal mehr, um was wir gewettet haben. Aber es ging darum, wer das verliert, muss sich auf seiner Brust ein Kreuz rasieren und damit zur Poolparty gehen. Also wer das nicht weiß, wir haben immer im November eine große Veranstaltung. Da ist ein Jugendgottesdienst in Marienberg in der Kirche mit so 800 Leuten. Und danach gehen wir fast geschlossen ins Aquamarin und haben das nur für uns dann die halbe Nacht. Und das ist immer cool. Da kommen super viele Jugendliche. Und das war die Wette.
Also das Aquamarin ist sozusagen ein Hallenbad, ein Spaßbad in Marienberg.
Genau. Und ich habe die Wette verloren und noch jemand anderes aus der JG. Und wir mussten uns dann für diesen Abend, wo uns dann ganz viele Leute sehen, dieses Kreuz rasieren. Und wir kommen aus der Umkleidekabine raus und mussten übelst lachen. Also vor allen Dingen die anderen, ich nicht so sehr. Weil der andere war so clever und hat sich in seine Brusthaare halt dieses Kreuz reinrasiert.
Also er hat alles stehen lassen ringsherum und das Kreuz war praktisch glatt rasiert.
Und ich war so dumm und habe alles wegrasiert, außer das Kreuz.
Das war so ein haariges Kreuz.
Genau, und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es andersrum viel leichter wäre. Und mich haben alle ausgelacht an diesem Abend. Aber ich hoffe, davon gibt es kein Foto, weil niemand hat eine Kamera mit im Bad.
Nee, also, und Handy in der Badehose, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Wobei, heute gibt es viele Wasserfeste, da hätte man, aber man will ja auch nicht, dass das Handy kaputt geht.
Ist zum Glück schon ein bisschen her.
Aber in der Erinnerung reicht es schon für mich. Ja. Das sollte tatsächlich verborgen bleiben. Mal andere Frage, welche Modeentscheidung deines Lebens verdient ein würdiges Begräbnis? Gibt es da sowas, wo du sagst, das, so sah ich früher aus oder so habe ich mich gekleidet und wenn ich jetzt dran zurückdenke, ach du liebe Zeit, ist gut, dass ich jetzt mich anders anziehe.
Ja, ich würde sagen, die Zeit mit den langen Haaren, da hat auch die Mode noch gut dazu gepasst. Also ich weiß, ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang so eine Kurtjacke an, so eine schwarze Kurtjacke mit so Buttons drauf, irgendwo so ein Hakenkreuz in den Müll geworfen wird und so. Das war irgendwie damals angesagt und irgendwelche coolen Friedenssprüche drauf und so. Bin ich dann halt so rumgelaufen. Also es war so richtig Provokation. Und ich weiß, ich rede zu oft über meine Eltern, die beschweren sich schon, dass ich ständig was von meinen Eltern im Podcast erzähle. Hoch. Ja, die hören das ganz
Grüße
ganz
gehen raus
toll.
An die Eltern von David.
Genau, ich muss aber trotzdem wieder eine Geschichte erzählen. Und zwar hat meine Mutter mich manchmal, also früher so mit 14 war ich mit meiner Mutter oft einkaufen. Und ich habe das Gefühl, sie hat dann manchmal ihre verrückten Ideen an mir ausgelebt. Und ich weiß, einmal waren wir einkaufen und da habe ich mir ein knalloranges T-Shirt gekauft, weil sie gesagt hat, orange steht dir. Und dazu so eine Franzosenmütze, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Weißt du, was ich meine? So eine...
Wie so Maler, wie so Künstler,
ja,
die vorne so
zu, also
eine Schieber, so ein, eine Schiebermütze. Ist das ja nicht, die hat ja eher so ballonmäßig.
So eine Künstlermütze, würde ich sagen. Genau. Also ich sah wirklich aus wie so ein, da gibt es auch Fotos davon, wie so ein gescheiterter Künstler. Aber das habe ich zum Glück nicht lang getragen.
Gescheiterter Künstler aus der Oranje, du hast Frankreich und Niederlande zusammengebracht.
Aber meine Frau war dann irgendwann mit mir shoppen und hat gesagt, ich nehme dich schon, aber du musst dich anders kleiden. Und das war gut.
Ich habe mal, weil du das jetzt erzählt hast, als ich meine erste Brille bekommen habe, da war ich auch noch Schüler und meine Mutter war mit mir beim Optiker und da hatte ich vorher, haben die das praktisch untersucht und da kriegst du ja so Augentropfen rein irgendwie, damit sich das,
ja, das so
jedenfalls,
weitet.
Ich hatte Augentropfen drin und deswegen habe ich alles verschwommen gesehen und dann ging es darum, naja, da suchen wir gleich noch das Gestell raus und haben mir das Gestell rausgesucht, aber ich konnte es nicht richtig erkennen und habe mich darauf verlassen auf meine Mutter und die sagte, naja, das ist so metallic, beige, metallic. Und dann habe ich gesagt, naja, das klingt doch gut und habe das dann einfach genommen. Und als die Brille dann fertig war und ich hole sie ab, war das so ein rosa Metallic-Gestell. Ich habe gesagt, willst du mich verarschen? Also Bronze, rosa, Metallic, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Ich habe gedacht, ey, da hat meine Mutter mich wirklich komplett aufs Glatteis geführt, ja.
Hast du die dann getragen, oder?
Ja, klar, habe ich die, da nützt ja nichts. War ja auch schweineteuer. Also ich sag mal, so Brille und angepasste Gläser, da legst du natürlich auch ein bisschen was. Thema Mode, wie sieht's denn eigentlich aus? Thema Jogginghosen. Siehst du es wie Karl Lagerfeld, also wer im Alltag draußen mit Jogginghosen läuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren oder bist du ein Jogginghosen-Fan oder wie ist dein Verhältnis zu Jogginghosen?
Also ich trage gern Jogginghosen, also so einfache schwarze, unten am Bein schön eng, oben ein bisschen weiter. Ich finde, das sieht auch ganz cool aus. Damit kann man schon auch mal zu Kaufland gehen oder so, aber ich würde damit jetzt nicht in den Gottesdienst gehen. Also das finde ich schon nicht angebracht, keine Ahnung.
Wobei man ja sagen muss, jetzt gibt es ja inzwischen die sogenannten Jogpants. Das finde ich schon wieder geil.
Die aussehen wie Anzugshosen, aber es sind wie Jogginghosen.
Genau, die sehen aus wie absolute Edelhosen. Und in echt sind es aber Jogginghosen oben mit Gummibund. Finde ich mega. Also da habe ich auch eine und die habe ich auch schon ziemlich lang. In unserer Zeit gucke ich gerade wieder, also ich überlege gerade komplett meinen Hosenstyle auf Jogpants umzustellen.
Oh.
Also, weil dieses Bequeme und gleichzeitig von außen betrachtet Edle, das hat seinen Reiz auf jeden Fall.
wahrscheinlich macht Farbe und Schnitt viel. Also so eine graue, weite, schlapper Jogginghose mit irgendwelchen Streifen drauf. Ich finde, die sollte man zu nichts anziehen. Also die sind sogar zu schade zum Wandstreichen, weil es einfach beschissen aussieht.
Hallo? Ich habe eine graue. Ich habe dir das vorhin verraten im Vorgespräch, wo du über die grauen Hosen so abgelassen. Ich habe so eine graue. Mein Problem ist ja immer, ich liebe Jogginghosen. Und ich trage die auch überall sozusagen. Und mein Problem ist aber dann, manchmal ist es so, dass ich irgendeine Arbeit machen muss draußen im Garten oder irgendwas mörteln. Und meine Frau sagt immer, zieh ja die Jogginghosen nicht dazu an, weil die dann immer, wenn die irgendeinen Fleck dann drauf haben, was nicht mehr rausgeht, Mörtel oder ja. Bauschaum, kannst du weghauen. Und irgendwann gibt es immer diesen Moment bei allen meinen Jogginghosen, dass ich denke, jetzt nur noch schnell und ich lasse gleich die Hose an, die ist schön bequem. Und dann kommen die Flecken. Also ich habe inzwischen bestimmt 3-4 Jogginghosen für alt.
Räuberhosen.
Und jetzt im Sommer, da habe ich keine kurze Hose, keine alte kurze Hose gefunden. Da habe ich einfach bei einer Jogginghose abgeschnitten, die Beine. Völlig schief, aber ist egal, es war schön erfrischend. Und als ich die fertig war mit Abschneiden, schaute ich wieder an den Haken, wo ich die Jogginghose vorher abgenommen habe. Und da hing schon eine kurze Jogginghose. Also ich habe jetzt 2 kurze Jogginghosen mit abgeschnitten.
Auch nicht schlecht.
Genau, kann man jederzeit mal gebrauchen. Ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Jetzt müssen wir irgendwie das, was wir erzählt haben, irgendwie auch noch aufs Thema bringen. Und David, ich würde dich mal bitten, dass du mit uns betest und uns dann den Bibeltext vorliest.
Das mache ich gern. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir wieder an dein Wort schauen dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast als Orientierung für unser Leben. Und ich bete, dass du es uns aufschließt, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass wir verstehen, was du uns ganz persönlich sagen willst. Amen. Ich lese uns den Bibeltext vor aus Römer 6, die Verse 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in den Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus.
Bis hierhin, vielen Dank fürs Lesen. Also man merkt wirklich, also das muss man vielleicht den Zuhörern dazu sagen, Paulus war ein unglaublich intelligenter Mensch. Und das merkt man manchmal an der Formulierung seiner Texte, dass das auch Schachtelsätze sind, dass das nicht ganz so einfach zu kapieren ist. Was meint er jetzt ganz konkret? Von daher ist es spannend, da mal zu gucken, ob es uns heute gelingt, da an der einen oder anderen Stelle das bisschen nahbarer oder verständlicher für die Zuhörer rüberzubringen. Und ich bin hängen geblieben an den ersten beiden Versen gleich. Ich will sie nochmal lesen. Da heißt es, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und ich habe so gedacht, offensichtlich gab es da Leute, die waren der Meinung, nach den Ausführungen von Paulus, waren sie der Meinung, naja, wenn ich nur an Jesus glauben muss und alles an Vorgeschichte oder mein ganzes Leben eigentlich völlig egal ist, wenn ich nichts dafür tun kann irgendwie, um erlöst zu werden, um heil zu bekommen, nur dann kann ich auch weiter einfach so bleiben, wie ich vorher bin, weiter meine Fehler durchziehen, weiter, oder wie es die Bibel sagt, in Sünde leben. Und Paulus entgegnet da hier krass. Und mir fiel bei dieser Story ein Erlebnis mit meinen Schweinen ein. Keine Ahnung, ob das jetzt passt. Man möge es mir verzeihen, wenn ihr sagt, oh krass, was erzählt denn der für Geschichten? Und versucht ja Paulus damit deutlich zu machen. Aber ich habe gedacht, das passt super. Wir wohnen ja auf dem Bauernhof, wir haben 2 Schweine, Eberhard und Saubine. Und diese Schweine, die haben 2 unterschiedliche Weiden. Also die haben eine Weide, wo sie normalerweise leben, da gibt's kein bisschen Gras mehr. Da ist alles niedergetrampelt, alles aufgewühlt, hingeschissen, und das ist einfach der Alltagsraum. Und die zweite Weide, die mache ich immer mal wieder zu mit so einem Elektrozaun, damit auch das Gras mal wieder Chance hat zu wachsen, und bei Gelegenheit mache ich das dann mal wieder auf. Und von mir wurde dieses Jahr, am Anfang des Jahres, irgendwann mal diese zweite Weide geöffnet, also der Elektrozaun entfernt. Die Schweine hatten sozusagen wieder Zugang zur saftigen Weide, und das Problem war, die sind einfach auf ihrem alten geblieben. Also die hatten sich schon so an den Elektrozaun gewöhnt, dass die keinen einzigen Schritt rübergegangen sind. Die sind immer kurz davor stehen geblieben, haben so ein bisschen geschnüffelt und ein bisschen so. Und du denkst, ey, ihr müsst nur noch einen Schritt rüberlaufen, dann seid ihr dort. Aber die sind dort geblieben. Also eine Woche oder länger sogar haben die keine Inchen Fuß da reingesetzt. Und ich habe sie dann erst mit anderen Futter dort rübergelockt. Und ich habe so gedacht, als ich diesen Text hier gelesen habe von Paulus, da musste ich genau in diese Situation denken, weil Paulus ja gewissermaßen vom Alten spricht und vom Neuen. Wenn Jesus uns das Neue geschenkt hat, weshalb sollten wir eigentlich im Alten bleiben? Das ergibt für Paulus keinen Sinn. Ich will jetzt uns Menschen nie irgendwie mit Schweinen vergleichen, auch wenn das die Prinzen 1995 mal in einem Lied gemacht haben. Aber mich hat das mega daran erinnert, das Neue ist bereit, aber man bleibt doch gerne im Alten. Ich will es mal mit einem anderen Bild aus der Bibel deutlich machen. Da geht es nie um Schweine, da hat es Jesus mal versucht, den Zuhörern deutlich zu machen. Und zwar hat Jesus mal das Heil, die Erlösung mit einer Hochzeitsfeier verglichen. Und zu dieser Feier dürfen alle kommen, die diese Einladung annehmen. Unabhängig davon, was sie für einen Stand haben, was sie für eine Vorgeschichte hatten, wie sie ihr Leben bisher geführt haben. Es war völlig egal. Dieses Gleichnis erzählt davon, dass Menschen praktisch von der Straße geholt werden. Und da wird extra nochmal formuliert, gute und böse gleichermaßen. Also ja. Da kamen alle möglichen Leute. Und am Abend der eigentlichen Feier selbst geht sozusagen der König in diesem Gleichnis durch diese Feiergesellschaft durch und entdeckt dort jemanden, ich sag mal mit Jogginghosen. Also nur Front gegen Jogginghosen. Ich habe euch meine Liebe zu Jogginghosen vorhin deutlich gemacht. Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. Der König merkt, da ist jemand, der ist nicht hochzeitsgemäß angezogen. Der sitzt dort einfach in seinen zerlumpten Jogginghosen und der wirft ihn raus. Und der Fehler dieses Gastes war nicht, dass er irgendwie sich die passenden Kleider nicht leisten konnte. Das könnte man ja, wenn die alle möglichen von der Straße geholt haben, vielleicht war er einfach arm und konnte sich das nie leisten und sitzt deswegen mit seinen alten Klamotten da. Nee, die Kleider wurden damals vom König selbst gestellt. Also wenn er zu so einem Bankett eingeladen hat, dann hat er auch die entsprechende Garderobe mitgeliefert für Leute, die sich es nie leisten konnten. Und für mich steckt hinter diesem Bild der Gedanke, wir müssen nicht heilig werden, wir sind es, weil der König uns sozusagen diese hochzeitlichen Gewänder überreicht. In Zacharja, das fand ich ganz spannend, auch zu unserem Text, Kapitel 3, Vers 4, da heißt es, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lass dir Feierkleider anziehen. Also der Fehler des Gastes war nicht, dass er sich die Feierkleider nicht leisten konnte, sondern er wollte sie nicht anziehen. Er wollte sein altes Leben mitnehmen, alles so weitermachen wie bisher, im Alten bleiben, ein bisschen Jesus on top, sozusagen Hochzeit in Jogginghosen, so habe ich es mal für mich so ein bisschen formuliert. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, das funktioniert nicht. Und Paulus sagt es eben auch in unserem Text. Du kannst dir eine Hochzeitseinladung nicht verdienen. Also es ist ja auch heutzutage nicht so, nur weil du im Alltag, was weiß ich, mit Hemd und Krawatte rumläufst, dass du dann ständig von irgendwelchen wildfremden Leuten zu Hochzeiten eingeladen wirst.
Hey, du siehst gut aus.
Du siehst gut aus, passend zu unserer. Ja. Also nee, die Einladung muss vorher kommen.
Ja.
Dazu kannst du praktisch vorher nichts tun. Aber wenn du eingeladen bist, dann trägst du im Normalfall den entsprechenden Dresscode. Kein Dresscode, den du dir irgendwie selber zusammengenäht hast, sondern einer, der mir geschenkt wird und zu dem ich ein Ja gefunden habe. Also ich möchte auf diese Feier und ich möchte das tragen, was der König dort mir überreicht, mir schenkt. Also Paulus sagt sinngemäß, ihr dürft euer altes Leben, eure Sünde ablegen. Ihr dürft. Es geht nicht um, ihr müsst das ablegen, sondern ihr dürft es ablegen, weil Gott euch längst neu eingekleidet hat. Und das fand ich halt, passt auch mit der Schweinestory zusammen, ne?
Ja.
Ey, ihr dürft in die saftige Weide gehen. Ihr müsst ja nicht auf eurem zerlumpten Boden bleiben, sondern das ist eher ein Angebot. Vielleicht ist es schon auch mehr als ein Angebot, ne? Dass wenn ich mich dort einladen lasse, dass ich dann auch das entsprechende kleide oder mich mit dem entsprechenden kleide. Also verstehst du, ich habe jetzt zwei Bilder verwendet, das ist manchmal können Bilder es auch noch komplizierter machen.
Nee, ich find's gut. Es sagt ja auch, oder die Leute fragen ja, wenn uns eh Jesus erlöst, können wir doch einfach so weitermachen wie vorher. Aber was dein Bild ja aussagt, ist, dass das Neue eigentlich ja viel geiler ist. Also der Anzug, den man vom König geschenkt kriegt, ist definitiv hochwertiger als die Jogginghose. Und die grüne Weide ist definitiv geiler als das runtergetrampelte Stück.
Ja.
Aber manchmal ist unser menschliches Denken dieses, ich will lieber an meinem festhalten. Ich will machen, was ich will, weil ich nicht vertraue, dass das, was mir der König schenkt, besser ist. Und so ist es ja auch mit den Geboten. Also die Gebote sind nicht das, was uns rettet oder Gottes Ordnung, aber sie meinen es gut. Sie wollen, dass unser Leben gelingt, dass zwischenmenschlich gelingt, dass wir nicht anecken. Oder anecken ist vielleicht auch das falsche Wort, weil manchmal eckt man vielleicht gerade an, wenn man sich an Gottes Wort hält.
Ja.
Aber die wollen ein gelingendes Leben schenken.
Ich habe so gedacht, das hat ja auch was zu tun mit dem Respekt dem Gastgeber gegenüber. Ne? Also meine Schwester hat ja vor einigen Wochen geheiratet. Grüße gehen raus an meine Schwester und an Mario, die hören den Podcast auch. Und die hatten ein ganz konkretes Farbspektrum sogar festgelegt.
Oh.
Das hat sogar meine Frau ein bisschen an die Grenze gebracht, weil man natürlich dann ständig seine Kleidung, oder ständig, also im Vorfeld, wenn man überlegt, was ziehe ich denn da an? Und dann legt man das in die Farbkarte meiner Schwester, die sie da veröffentlicht hat. Ja, war spannend. Aber man macht es am Ende trotzdem, weil man hat die Einladung geschenkt bekommen und aus Liebe und Respekt vor dem Gastgeber trägt man das, was derjenige sich wünscht. Und das ist ja bei Gott noch viel krasser. Also stell dir mal vor, meine Schwester hätte für alle einfach die Klamotten bezahlt.
Ja. Hat gesagt, ey, dann würdest du dich nicht beschweren darüber, dass es
nee,
einen Farbcode
also,
gibt.
Wie arrogant wäre es dann zu sagen, nö, ich komme mit Jogginghosen.
Das wäre krass. Cool, vielen Dank. Ich bin als erstes am Vers 11 hängen geblieben. Ich will den auch nochmal vorlesen. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Also der letzte Vers. Und es ist tatsächlich die einzige Aufforderung in dem ganzen Text. Also in dem ganzen Text geht es nur darum, Gott tut was, ihr müsst es nur annehmen. Und die einzige Aufforderung ist hier auch wieder, haltet dafür, also nehmt es für euch an, dass ihr der Sünde gestorben seid. Also, dass das Alte zu Ende ist und lebt in Jesus, also, oder in Gott. Und er stellt hier was gegeneinander, ihr könnt quasi in der Sünde tot sein oder ihr könnt in Gott leben. Also es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten und in Epheser 2, das könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, da wird es nochmal lange beschrieben und ich fand es cool, diesen Abschnitt, den habe ich dazu nochmal gelesen, wie der alte Mensch tot ist in seiner Sünde und wie der neue Mensch lebt, den Jesus uns, oder der neue Mensch, der wir sein sollen durch Jesus. Und da stehen so ein paar Sachen und die fand ich eigentlich cool. Zum Beispiel, der alte Mensch lebt in Selbstsucht. Also man guckt immer, was will ich erreichen, komme ich ja nicht zu kurz. Und am Ende ist es ja auch die Ursünde. Ganz am Anfang der Bibel sagt die Schlange, ihr könnt sein wie Gott. Also dieses Ich mache mich selber zum Gott. Ich will, dass sich alles nur um mich dreht. Aber ich glaube, es zeigt sich auch, wenn man darüber nachdenkt, dass so ein Leben anstrengend ist. Also eigentlich, das ist das, was ich vorhin sagen wollte, die saftige Weide, das viel bessere, was Gott für uns bereithält. Ich mag dein Bild.
Das war doch ganz geil, dieses Schweinebild. Ja?
Genau. Das Bessere, was Gott für uns will, ist, dass wir eben nicht uns nur um uns selber drehen, dass wir auch gerne was geben können, dass wir auf andere achten können. Und wenn man das mal auf eine Beziehung überträgt, auf eine Freundschaft, auf eine Liebesbeziehung, also ihr könnt euch, denke ich, vorstellen, welche ist besser. Die, wo ich die ganze Zeit gucke, ich komme ja nicht zu kurz, oder die, wo man aufeinander achtet, dass es dem anderen gut geht, dass alle irgendwie gut klarkommen. Was dort noch drin steht zum Beispiel ist, die tot sind, die lassen sich vom Zeitgeist treiben. Fand ich auch interessant, dass das schon in der Bibel steht. Also die machen nicht, was authentisch zu ihnen passt, sondern sie machen das, was die Gesellschaft ihnen irgendwie vorlegt. Und das ist ja auch wieder traurig. Also das ist so richtig zombie-mäßig. Diesen Text finde ich da so passend. Und ich schreibe es, ihr lebt, als wärt ihr tot. Ihr lasst euch treiben von Selbstsucht, vom Zeitgeist, von dem, was andere irgendwie von euch wollen. Aber ihr seid gar nicht ihr selber.
Das erinnert ein bisschen, Entschuldigung, dass ich da mal reingrätsche, an das Lied, was der Lara immer falsch gesungen hat. Weißt du? Sei ein lebendiger Fisch. Ne? Also wenn du ein toter Fisch bist, dann wirst du einfach vom Fluss der Zeit irgendwie so mitgenommen. Und der lebendige Fisch, der schwimmt auch mal gegen den Strom.
Und wie anstrengend ist das, ständig zu gucken, wie muss ich jetzt sein, wie muss ich mich jetzt geben? Und Gott sagt, seid lebendig, ihr habt in mir, in meinem Wort eine Orientierung für euer Leben und steht dazu, das ist das Fundament, das ist so viel lebendiger und authentischer und überzeugender. Und als drittes steht in diesem Epheser-Text, dass die toten Menschen von Begierden getrieben sind. Also von sowas wie, das will ich haben oder von Lust oder von den To-Dos ihres Lebens. Also es gibt immer was sie antreibt und dagegen ist dieses Lebendigsein in Gott, ich kann auch verzichten, ich kann mich auch mal hinten ranstellen, ich muss nicht dies und das erreichen. Also ich fand, das wird dort nochmal so praktisch durch diesen Epheser-Text, was es bedeutet, in den Sünden tot zu sein und eigentlich so fremdgesteuert durch die Sünde oder halt dieser Kontrast, Jesus will uns davon befreien, er will uns zu einem neuen Menschen machen, der nicht von all diesen Sachen getrieben ist, sondern der frei ist und in Jesus ein Leben im Sieg, in Freiheit lebt.
Ja.
Ich finde, dann ist es nicht mehr ganz so abstrakt, diese Bilder von tot und lebendig.
Naja, du hast ja auch diesen Grundgedanken drin, dass oftmals über Christen gedacht wird, naja, wenn ich Christ wäre, dann muss ich das und das, dann muss ich so und so leben, wie als etwas, was du jetzt irgendwie aus dir heraus vollbringen musst. Und dieser Text macht ja auch nochmal deutlich, nee, du kannst es aus dir heraus gar nicht vollbringen, irgendwie anders zu leben, sondern es ist ein Geschenk.
Ja.
Du musst nicht mehr lügen. Gott gibt dir die Kraft, nicht mehr zu lügen und ehrlich zu sein. Oder Gott gibt dir die Kraft, nicht mehr aufbrausend zu sein, sondern sanftmütig zu sein. Na, und das ist eine absolute, umgedreht ist es sozusagen genau. Eine Freiheit. Ne? Eine Freiheit, ich muss nicht mehr so sein, wie ich war.
Ich habe mal das Zitat gehört und das finde ich dazu auch noch sehr passend. Als Christen bestimmt nicht unser Leben das Urteil, sondern das Urteil unser Leben.
Ja.
Also ich glaube, dass Menschen, die Jesus nicht kennen oder dass wir alle von Natur aus dafür leben, ein gutes Urteil zu bekommen. Von unserem Chef, von unseren Lehrern, von den Mitmenschen, die uns gut finden. Und das ist immer so ein Hasseln dafür, dass man irgendwie anerkannt ist und beliebt ist. Oder dass man sich selber so hohe Maßstäbe setzt. Und eigentlich ist man gar nicht frei in dieser Pseudo-Freiheit, weil man immer für irgendwas kämpfen muss. Aber als Christen bestimmt das Urteil unser Leben und das Urteil ist, du bist frei, du bist Kind Gottes, Jesus ist gnädig mit dir und du bist angenommen.
Super. Dankeschön. Mein zweiter Gedanke, der mir gekommen ist, der betrifft das Thema Taufe. Ich weiß, es ist ein heißes Eisen und ich will es gleich mal voranstellen. Da wird es ganz unterschiedliche Meinungen möglicherweise in der Zuhörerschaft geben, aber lass uns da gerne ins Gespräch kommen, auch über die Kommentarfunktion bei Spotify oder wo ihr unterwegs seid. Wir versuchen da immer mal mit drauf zu schauen und gerne auch mitzudiskutieren. Aber ich will einfach mal meine Sicht der Dinge äußern. Also hier wird in Versen 3 und 4 wird die Taufe ganz eng mit dem Thema Tod verbunden. Und wenn ich so an Taufe denke, dann denke ich zuallererst an, keine Ahnung, geschmückten Taufstein, eine fröhliche Familienfeier, Taufkerze und man ist fein angezogen, gut gelaunt.
Meine gerissene Hose.
Die gerissene Hose vom David, was in irgendeiner Podcast-Folge mal vorkam. Und Paulus verbindet aber hier die Taufe zuallererst mit dem Thema Tod. Und das fand ich auch schon wie krass. Ne? Das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. In der Taufe identifiziert sich der Täufling mit dem gekreuzigten Jesus. Und Paulus schreibt, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Also die Taufe symbolisiert sozusagen das Mitsterben mit Jesus und auch das Auferstehen mit Jesus. Der alte Mensch wird sozusagen im Wasser zurückgelassen. Oder Martin Luther hat sogar gesagt, der alte Mensch wird im Wasser ersäuft. Also sehr drastisch. Und der neue Mensch taucht aus dem Wasser auf. Ich finde, dass das Bild natürlich noch mal krasser wirkt, wenn man, wie die damals getauft haben, wo man komplett mit dem ganzen Körper untergetaucht ist. Ja. Das Wasser schlägt über einen zusammen und man kommt sozusagen als neuer Mensch da heraus. Das ist natürlich ein spannendes Bild und ein drastischeres Bild, als wir das vielleicht im Unterschied dazu in unserer evangelisch-lutherischen Tradition kennen bei der Taufe, wo praktisch dreimal Wasser über den Kopf geschüttet wird. Aber am Ende geht es, denke ich, stärker um das, was das Symbol ausdrücken will und nicht um die Eintauchtiefe und Wasserbeschaffenheit. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und das ist jetzt das heiße Eisen. Kommen wir gerne ins Gespräch über die Kommentare. Ich glaube, die Taufhandlung als solches ist nicht heilsrelevant.
Oh.
Auch wenn das jetzt ein heißes Eisen ist. Wenn ich mal auf den Verbrecher schaue, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der sagte mit seinen letzten Atemzügen, denke Herr an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus spricht ihm zu, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und da konnte kein Glaubenskurs machen, kein Taufkurs machen. Der konnte sich nicht taufen lassen, der konnte sich nicht konfirmieren lassen. Der hat das Vaterunser nicht auswendig gebracht. Der hatte eigentlich nichts. Also alles sprach dagegen, dass dieser Mensch irgendwie eine Chance hat, zu Gott zu kommen. Und Jesus lädt ihn wiederum mit seinen letzten Atemzügen ein und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Entscheidender als das äußere Zeichen des Wasserfließens ist in meinen Augen das notwendige innere Geschehen. Ich will es ein bisschen deutlich machen. Mit anderen Worten, mit meinem alten Leben kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Deshalb gebe ich es in den Tod von Jesus, damit er mir neues, ewiges Leben schenkt. Und deshalb macht für mich zum Beispiel auch ein zweites Mal Taufenkind Sinn. Also eine sogenannte Wiedertaufe. Das machen ja manchmal Leute, die als Kind getauft wurden und sagen, ey, jetzt will ich es nochmal ganz bewusst für mich machen, will es nochmal als eine Art Glaubenstaufe machen. Also das macht für mich deswegen keinen Sinn, weil ich überzeugt bin, ich kann mir mit einer zweiten Taufe auch kein anderes Heil erwerben, als das, was Gott mir bei der ersten Taufe schon geschenkt hat. Ich bin überzeugt davon, dass durch die Taufe mir die volle Erlösung, die ganze Errettung, die Gott uns in Jesus anbietet, geschenkt wird. Ich will es mit einem anderen Bild aber noch konkreter sagen. Na, man könnte ja jetzt denken, auch getauft und dann sitze ich im Schlafwagen bis in den Himmel. Aber ich will es konkreter sagen mit einem anderen Bild. Ich glaube, durch die Taufe bekomme ich die Zugangsdaten zu einem Konto, das durch Gottes Gnade gedeckt ist. Und ich kann jetzt jederzeit darauf zugreifen. Gott kommt mir entgegen. Gott hat alles für mich getan. Und ich kann jedes Mal auf dieses Konto zugreifen und kann das für mich in Anspruch nehmen. Aber das Entscheidende ist, ein Gnadenkonto, auf das ich eben nicht zugreife. Also Kapital, was ich nicht nutze, bleibt totes Kapital. Eine Taufe ohne Glauben, die bleibt in meinen Augen nutzlos. Die bleibt letztlich Wasser über den Kopf gegossen. ein Konto, was ich nicht anrühre, bringt mir keinen Gewinn, auch wenn ich die Zugangsdaten habe. Und sich die Zugangsdaten ein zweites oder drittes Mal geben zu lassen, das bringt demnach auch nichts. Sondern entscheidend ist die Frage, greife ich im Glauben auf dieses Gnadenkonto auch zu? Also hat das Relevanz in meinem Alltag? Wird aus dem möglicherweise, also ich bin als Kind getauft und habe jetzt keinen Anspruch, nochmal getauft zu werden, aber irgendwann in meinem Leben ging es eher um die Frage, möchte ich das, was Gott mir dort schon längst zugesprochen hat? Greife ich auf dieses Konto zu? Nutze ich diese Zugangsdaten und sage, ja, ich will diese Gnade, die Jesus am Kreuz erworben hat, auch für mein Leben in Anspruch nehmen? Und das ist für mich das Entscheidende. Aber ich weiß, ich habe ja viele Theorien rausgehauen. Ich bin auch unterwegs im Glauben und es ist nicht mal automatisch alles richtig, wie ich die Dinge sehe. Kommt da gerne mit euch ins Gespräch, sprecht mich gern an oder schreibt es in die Kommentare. Genau, das war mein zweiter Punkt.
Deine Theorie hat ja jetzt einen Haken. Wo hat der Typ am Kreuz die Zugangsdaten her? Der ist ja nicht getauft.
Die hat Jesus ihm sozusagen ins Ohr geflüstert.
Aber ich finde es gar nicht so schlecht, um mit dem Bild zu bleiben. Ich würde trotzdem sagen, das war eine Sonderform. Also ja. Das war in dieser Situation eine Ausnahme, dass Jesus die Zugangsdaten mal jemandem zuflüstert, weil man eigentlich schon die offiziell bei dieser Handlung empfängt. Und damit auch so dieses Bekenntnis, ich gehöre öffentlich dazu, zur Gemeinde. Ich komme gleich meinen Punkt nochmal, meinen zweiten. Es gibt so diesen Herrschaftswechsel.
Ja.
Darum würde ich das vielleicht noch ergänzen zu deinem Punkt, das war eine Sonderform damals.
Genau, also es ist jetzt auch nicht mein Anliegen, dass man sagt, ey, lass die Taufe weg, darauf kommt es gar nicht an. Na, also das will ich auf keinen Fall verstanden werden, sondern ich will nur so verstanden werden, dass diese Taufe als solche ist ein äußeres Zeichen und das Wichtige ist, wie verhalte ich mich dazu,
genau.
Oder das Entscheidende.
Cool, vielen Dank. Ja, mein zweiter Punkt war eigentlich, ich bin am gleichen Vers hängen geblieben und da geht es ja darum, dass man quasi stirbt, um dann in was Neuem zu leben. Das hast du ja auch gerade gesagt, was auch durch die Taufe ausgedrückt wird. Und ich fand es erstmal interessant, dass ja das juristisch völlig Sinn macht. Also wenn jemand stirbt, verliert, vergehen alle Rechtsansprüche. Also der Person kann man nichts mehr nachtragen. Man kann nicht sagen, du hast damals die Kaugummis geklaut, du musst es noch. Oder es wird keine Verhandlung mehr gegen den Toten geführt, sondern all das, was war, ist mit einmal Geschichte. Und hier gibt es diesen Sonderfall, die Person lebt nach dem Sterben, aber als neuer Mensch weiter. Das heißt auch als freier Mensch. Also all das, was war, ist damit weg. Das ist auch so ein cooles Bild, was selbst juristisch irgendwie Sinn macht.
Ja.
Und er schreibt ja hier immer wieder, dann hat die Sünde kein Anrecht mehr auf euch. Also es passiert quasi ein Herrschaftswechsel und mir heute ist ein Bilderfeuerwerk, aber ich habe auch noch ein Bild für euch. Und das hinkt natürlich an manchen Stellen wie jedes Bild. Aber ich fand es dadurch greifbar, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man ist als Fußballer Teil eines Teams und es ist ein beschissenes Team. Wir nehmen mal als Beispiel FC Bayern München. Du bist da, es gibt unglaublich viel Druck. Es ist ein
schlechter Followerzahl nach unten gehen.
Schlechter Umgang miteinander. Egal wie viel man leistet, es gibt immer Undankbarkeit. Also es ist alles schlecht. Das ist jetzt mal das Bild für das schlechte Team. Und dann gibt es einen Wechsel zu einem anderen Team. Also ein gutes Team. Wir nehmen mal als Beispiel Borussia Dortmund. Und dort ist alles anders. Der Trainer ist liebevoll, er ist wertschätzend, er sieht deine Stärken, entwickelt dich weiter. Und es gibt ein gutes Miteinander. Das wäre dieser Herrschaftswechsel. Und jetzt ruft der Bayern-Trainer aber diese Person an und sagt, hey, du musst mal wieder trainieren und du bist so schlecht und du siehst nicht gut aus und tu was für dich. Dann ist es sicherlich noch eine Versuchung, dass einen das runterzieht und dass einen das belastet und man wieder in alte schlechte Muster zurückfällt. Aber rein rechtlich hat der Bayern-Trainer keinen Anspruch mehr auf dich, weil du zu Dortmund gewechselt bist.
Ja.
Und ich glaube, so kann man das ganz gut verstehen, was das mit Sünde heißt. Weil Sünde ist ja nicht wirklich tot. Wir stehen immer noch in Versuchung. Sünde klopft immer noch an. Unsere schlechten Gewohnheiten wollen uns immer wieder einholen. Aber wir können vom Wort her sagen, die Sünde hat keine Macht mehr. Wir können immer wieder sagen, nein, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und die Versuchung ist da, der Anruf vom alten Trainer wird immer wieder kommen, aber wir dürfen uns auf diese Zusage stellen, wir gehören zum Team Jesus, der Teufel, alles Alte, hat kein Anrecht mehr an uns. Ich weiß, das Bild hat Ecken und Kanten.
Ja, gut. Ich zum Glück, mein einer Sohn, der ist Dortmund-Fan, mein anderer, der ist Schalke-Fan, von daher, das ist ganz spannend. Ich enthalte mich da durch Stimme, sage ich mal an der Stelle. Ich würde sagen, wir kommen zu den Nuggets. Was hast denn du für ein Nugget mitgebracht für uns heute?
Ich würde das Zitat nochmal aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe. Als Christ bestimmt nicht unser Leben das Urteil, sondern das Urteil soll unser Leben bestimmen. Und das Urteil ist eben, wir sind in Jesus getauft und der Sünde tot und wir haben jetzt eine neue Herrschaft, er ist unser Herrscher. Und dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wenn das Alte wieder anklopft, die Begierden, die Selbstsucht, die Sünden, unsere Lieblingssünden, immer wieder zu sagen, nein, ich gehöre nicht mehr zu diesem Team, was so zombie-mäßig fremdgesteuert durchs Leben geht, sondern ich habe das Team gewechselt. Und von diesem Urteil her, was über mich schon gesprochen ist, in Jesu Tod und in meiner Taufe, in diesem Urteil über mein Leben will ich leben. Und ich glaube, das kann eine unglaubliche Entspannung bringen. Zu wissen, ich muss nicht mehr für mein Urteil kämpfen, sondern das steht fest.
Okay, dankeschön. Mein Nugget für heute ist einfach mal die Frage, wo hängst du noch an Alten? Also wo hast du bis jetzt noch nicht den Schritt gewagt ins saftige Grüne, um mal auf das Schweinebild zurückzukommen? Also wo hängst du noch am Alten fest? Und das bewusst mal Jesus anbefehlen und sagen, ey, hier hänge ich noch am Alten, aber ich will mich von dir neu einkleiden lassen und ich will in diesem Bereich meines Lebens ganz konkret Schritte tun und will dort, dass du mich veränderst. Genau, bleibt uns nur noch zu sagen.
Schicht im Schacht.
Tschüss.
Macht's gut.
Licht im Schacht.